Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
12.45 Uhr gleich, Sie hören den Deutschlandfunk, den Sonntagsspaziergang. Stuttgart verfügt über Mineralwasser, so viel wie keine andere Stadt in Deutschland. Aus 19 Quellen sprudelt das Wasser, 500 Liter pro Sekunde. Das macht über den Tag verteilt 22 Millionen Liter. Nur Budapest ist in Europa reicher an Mineralwasser. Aber während die Mineralbäder Budapests ein Begriff sind, sind die Stuttgarter Heilquellen weitgehend unbekannt. Das ändert sich jetzt, denn Sophie Rebmann hat sich für uns auf die Suche gemacht.
In der Stadtmitte prägen die Autos das Stadtbild. Eine vierspurige Schneise gräbt sich um die Stuttgarter Innenstadt. Über dem Hauptbahnhof dreht sich ein Mercedes-Stern. Das andere Kleinod, mit dem sich Stuttgart rühmen könnte, befindet sich nur 15 Straßenbahnminuten entfernt, im Stadtteil Bad Cannstatt. Hier sprudelt aus 19 Quellen Mineralwasser an die Oberfläche. Nur sind die Quellen nicht leicht zu finden. Deshalb habe ich einen Experten gebeten, mich auf der Suche zu begleiten.
Hallo.
Ja, guten Tag.
Professor Wolfgang Uffrecht. Der Hydrologe arbeitet im Amt für Umweltschutz der Stadt Stuttgart und befasst sich jeden Tag mit dem Wasser in der Stadt. Er trägt Jeans und Polohemd, in der Hand eine Baumwolltasche und wartet schon an der ersten Quelle auf mich. Sie liegt unspektakulär an der Straßenbahnhaltestelle Kursaal und sieht aus wie ein gewöhnlicher Brunnen. Ein achteckiges Wasserbecken aus hellem Sandstein mit 8 Ausgüssen, verziert mit einer großen Steinkugel, auf der ein kleiner, laute spielender Junge sitzt. Er gibt der Quelle den Namen: Lautenschlägerbrunnen. Wenn das Wasser an dieser Stelle austritt, hat es eine lange Reise hinter sich, erzählt Wolfgang Uffrecht. Denn das sogenannte Einzugsgebiet, also der Ort, an dem Wasser in Form von Regen oder Schnee auf die Erde fällt und in den Boden sickert, liegt rund 30 Kilometer entfernt, im oberen Gäu, im Großraum Sindelfingen. Von dort fließt es unterirdisch ins Cannstatter Becken, wo es wieder an die Oberfläche austritt. Nach 20 Jahren Reise. Eine Reise, die Spuren hinterlässt, so Uffrecht. Das Wasser fließt durch den oberen Muschelkalk.
Ein 80 Meter mächtiges Kalksteinpaket. Und wenn das Wasser mit diesem Kalkstein in Kontakt kommt, löst es diesen. Und wir haben dann gelösten Kalk, sogenanntes Calciumhydrogencarbonat im Wasser.
Dazu kommen Salz, Gips und Kohlensäure, die aus anderen, vor allem tiefer gelegenen Gesteinsschichten dazuströmen und sich mit dem Wasser mischen.
Und dieser Mischungsprozess, der findet unmittelbar im Umfeld des Quellengebiets statt, also im Cannstatter Becken.
So sammeln sich letztlich viele gelöste Feststoffe im Wasser. Mehr als 1 Gramm pro Liter Wasser, womit es sich per Definition um Mineralwasser handelt. Und während wir miteinander sprechen, halten immer wieder Menschen am Brunnen. Ein älterer Herr hält ein leeres Honigglas unter einen Ausguss, nimmt ein paar Schlücke, kippt den Rest weg und geht. Eine Frau läuft mit ihren 2 Kindern im Kindergartenalter vorbei. Der Ältere trinkt einen Schluck.
Und was sagst du?
Geht so. Hätte man ein bisschen besser machen können.
Dann probieren es auch wir.
Aber ich muss sagen, es schmeckt jetzt nicht unbedingt köstlich.
Ja, man hat so ein bisschen den faule Eiergeruch. Das ist Schwefelwasserstoff. Wobei da die Nase sehr viel besser arbeitet. Mit hochpräzisen Messgeräten kann man das nicht nachweisen.
Für mich schmeckt das Wasser wie sprudeliger Furz mit leichtem Salzgeschmack. Aber viel sollte man von dem Wasser sowieso nicht trinken. Mehr als 1 Liter hochkonzentriertes Mineralwasser ist ungesund, warnt Uffrecht. Es gibt aber auch niederkonzentriertes Mineralwasser. Das nutzen auch Sportvereine in den Umkleidekabinen und die Wilhelmer. Die Seelöwen schwimmen darin. Wir gehen durch den Cannstatter Kurpark Richtung Neckar. Wolfgang Uffrecht erzählt, dass die Nutzung des Heilwassers weit zurückgeht.
Im Prinzip müssen wir bei den Römern anfangen, die hier so um 200 nach Christus im Raum Stuttgart waren und die sicherlich die Wässer auch schon genutzt haben und gekannt haben. Es waren viele wilde Quellaustritte, die haben sicherlich diese Quellen gekannt und auch das Wasser genutzt.
Dann im 17. Jahrhundert versuchte man, das Wasser zu verdampfen, um so Salz zu gewinnen. Auf der Suche nach besonders salzhaltigem Wasser bohrten sich die Menschen damals bis zu 70 Meter tief. Salz konnten sie nicht gewinnen, aber Energie.
Das Wasser steht unter so hohem Druck, dass es weit über die Erdoberfläche aufsteigen kann.
Wie in so einem Springbrunnen praktisch
genau,
nach oben springt.
Eine Fontäne bildet. Und man hat das Wasser kanalisiert und hat es von oben her dann auf ein Mühlrad einer Ölmühle fallen lassen.
Die Badekultur lebte erst um 1820 wieder auf. Damals nahmen die Menschen Wannenbäder und tranken es, erzählt Wolfgang Ufrecht, während wir auf einer geschwungenen Fußgängerbrücke den Neckar überqueren.
So, der Neckar hier spielt eine gewichtige Rolle für das Mineralwassersystem. Der bildet die sogenannte Vorflut. Letztendlich will das Wasser, das will ja irgendwann, wenn es da im oberen Muschelkalk fließt, auch wieder raus. Und in Cannstatt endet dieser etwa 20 Kilometer lange Weg im Bereich des Neckars vor der sogenannten Filtergraben-Randverwerfung. Da ist einfach der obere Muschelkalk abgeschnitten. Da hört er auf. Und dann staut sich das Wasser quasi vor dieser Verwerfung und drückt dann nach oben.
Früher trat das Wasser wild aus. Nun sprudelt es aus 19 Quellen, die durch Bohrungen entstanden sind. 13 von ihnen sind anerkannte Heilquellen. Auf der anderen Uferseite befindet sich noch eine natürliche Quelle. Sie mündet in einem Bachlauf, die Mombachquelle. Das Wasser ist so klar, dass ich die kleinen Steinchen und Sandkörner auf dem Grund erkennen kann. Und der kleine Park, durch den sich das Quellwasser schnörkelt, liegt ruhig da. Nur ein Dutzend Kindergartenkinder, alle in leuchtenden Gummistiefelfarben, haben sich am Ufer niedergelassen. Vesperbrotpause. Hier gehe ich alleine weiter. Über Steinstufen steige ich einen der steilen Hänge hinauf, die Stuttgart umgeben. Zwischen Weinreben und Villen erreiche ich so den Travertinpark, der auf einem alten Steinbruch entstanden ist. Über Jahrzehnte wurde hier Travertin abgebaut, ein ockerfarbener Kalkstein. Er entstand, als das Mineralwasser vor Jahrhunderten aus der Erde austrat und sich die transportierten Feststoffe an der Oberfläche ablagerten, während das Wasser verdunstete. Zwar ist der Steinbruch seit 2007 stillgelegt, die Maschinen und Fördertürme aus Eisen stehen nur noch zur Erinnerung, aber der Travertin prägt Stuttgart bis heute. Er wurde etwa beim Bau der Staatsgalerie, des Hotels Zeppelin am Hauptbahnhof oder des Mitnachtbaus, eines Bürogebäudes an der Königstraße, verwendet.
Hallo. Ja, genau.
So richtig genießen kann man das Mineralwasser vor allem in den drei Stuttgarter Mineralbädern. Dem ältesten statte ich einen Besuch ab, dem Bad Berg, einem zweistöckigen Betongebäude im 50er-Jahre-Charme mit tiefen Fenstern, geschwungenen Treppenläufen und einem Balkon, der am Gebäude entlang führt. Und von dem aus man einen Blick auf das Herzstück des Bads hat. Das Außenschwimmbecken und die Liegewiese mit den traditionellen Holzliegen. Unter dem Becken im Maschinenraum zeigt mir Badeleiter Jerome Folgerit-Balci, wie das Mineralwasser über Pumpen ins Becken geleitet wird. Für die Innenbecken wird es erhitzt und mit Chlor gereinigt. Dabei gehen Mineralien verloren, denn das Chlor reagiert mit den Feststoffen im Wasser. Sie flocken aus, sagt der Badeleiter. Und zeigt mir den Filter, in dem kleine rote und weiße Partikel hängen bleiben.
Und diese Mineralienanteile, die vorher ausflocken, die filtern wir hier raus, sodass wir dann im Wasser ein klares Wasser haben.
Nur das Wasser im Außenbecken enthält alle Mineralstoffe, die aus der Quelle kommen, weil es nicht erhitzt und nicht gereinigt wird. Stattdessen wird es jeden Abend abgelassen. Ein Luxus, den man sich leisten kann. Es sprudelt ohnehin unaufhörlich. Bei einer Temperatur von 21 Grad. Am Beckenrand sitzen im Sommer jung und alt. Szenegäste mit trainierten Körpern und Stammpublikum, das an der sonnengegerbten, ledrig-braunen Haut erkennbar ist. Bergianer nennen sie sich. Manche kommen seit Jahrzehnten, mehrmals in der Woche. Im Winter bleiben sie unter sich und sitzen auch an kalten Sonnentagen noch am Beckenrand auf den Holzliegen. Und egal ob Saison oder Stammgast, alle wissen um den Schatz, in dem sie baden.
Das Wasser selbst, ein bisschen prickelig, wenn man drin ist, dadurch, dass es ja ein Mineralwasser ist. Und ich weiß, ich tue mir was Gutes damit. Das ist gesund.
Also ich komme seit 57 Jahren hierher, also seit ich 8 Jahre alt war. Mehrmals die Woche in der Regel. Und ich glaube, es gibt selten ein besseres Wasser irgendwo. Es ist halt immer erfrischend, prickelnd. Man fühlt sich eigentlich hinterher wie neu geboren. Ja.
Ich finde das Bad einfach super, weil das einen ganz speziellen Charme hat. Ne? Es kommen die alten Bergianer hierher und für Kinder ist es völlig unattraktiv. Es gibt keine Rutsche, ne? Kein Erlebnis. So. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Eigentlich will ich es niemandem empfehlen, weil das soll ein Geheimtipp bleiben.
Dann endlich gehe auch ich baden.
Oh, kalt.
Nur ein Vergnügen ist es erstmal nicht. 21 Grad fühlen sich ganz schön kalt an. Ich überwinde mich, schwimme eine Runde und eine zweite und tatsächlich tausende kleiner Bläschen bilden sich auf meiner Haut. Und trotzdem, warmes Thermalwasser wäre mir lieber.